Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Wie sieht eigentlich gute Arbeit aus in einer Welt, die sich permanent verändert, die unsicher ist und gleichzeitig nach Sinn, Verantwortung und Nachhaltigkeit verlangt? In dieser Folge spreche ich mit Marion King, Autorin, systemische Organisationsberaterin und Expertin für neues Arbeiten, über genau diese Fragen. Wir sprechen über berufliche Unzufriedenheit und darüber, warum sie oft gar nicht so viel mit uns persönlich zu tun hat, sondern mit den Systemen, in denen wir arbeiten. Marion bringt Klarheit in die Frage, wie viel Veränderung ist im System möglich und wo sind meine eigenen Grenzen und Chancen? Es geht um Selbstwirksamkeit, nicht als Buzzword, sondern als ganz konkreten Hebel, um wieder handlungsfähig zu werden. Und um die Frage, wie Organisationen sich entwickeln müssen, wenn sie Zukunft wirklich gestalten wollen. Und bevor wir jetzt in die Folge starten, habe ich noch ein persönliches Update für dich. Und zwar stehen bei mir gerade größere Veränderungen an. Und das hat zur Folge, dass dieser Podcast Ende des Monats enden wird. Ja, es fällt mir schwer, das zu sagen, denn dieser Podcast ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Ich liebe die Gespräche mit den Gästen. Ich liebe es, sie vorzubereiten, die Bücher zu lesen, die Solo-Folgen zu entwickeln. Also all das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Es ist ein großer Bestandteil meiner Arbeit und warum sie so erfüllend für mich ist. Und dennoch ist es an der Zeit, irgendwann Dinge enden zu lassen. Und genau das steht jetzt beim Podcast an. In den nächsten Wochen erzähle ich dir mehr dazu. Und für den September habe ich noch 4 besondere Abschlussfolgen für dich vorbereitet. Gespräche mit Menschen, die mich im Arbeitskontext sehr geprägt haben und die entweder schon einmal hier zu Gast waren oder bei denen ich selbst im Podcast sprechen durfte. So viel vorab. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge, neue Gedanken mit dieser Folge. Und wenn du gerade in deinem Job hängst, innerlich zweifelst oder dich fragst, ob das alles noch Sinn macht, dann ist diese Folge für dich. Marion, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und möchte mit der Frage starten, was für dich persönlich berufliche Erfüllung bedeutet.
Oh, so eine umfassende Frage zum Einstieg, ohne Anlauf sozusagen. Berufliche Erfüllung. Na, letztlich, wenn man den Job gefunden hat, der das, was man gerne im Leben machen möchte, mit dem man, es ist ja ziemlich viel Zeit, die man damit verbringt, mit dem man diese Zeit irgendwie ausfüllen möchte. Und ich merke gerade, das ist so eine global-galaktische Frage. Ich glaube, es gibt einfach Lebensphasen, Zeiten und da ist es unterschiedlich. Also manchmal gibt es Zeiten, wo es darum geht, einfach Geld zu verdienen, weil man irgendwie vielleicht auch andere Dinge zu tun hat oder weniger zu arbeiten. Und manchmal ist einfach auch viel Energie und Lust und Gestaltungsfreude. Ich glaube, das verändert sich immer. Also, und ich glaube, erfüllend ist, wenn man das so möglichst anpassen kann. Manchmal muss man den Job ja auch an die Seite stellen und sagen, ja, das ist jetzt aber wirklich nicht wichtig.
Arbeit ist einfach nur ein Teil des Lebens. Und je mehr Teile wir haben, denen wir auch Aufmerksamkeit und Sinnhaftigkeit vielleicht auch abverlangen können, desto besser.
Ja, da bin ich sehr bei Fridtjof Bergmann, diesem New Work-Begründer, der ja gesagt hat, wir müssen grundsätzlich über das Arbeiten nachdenken und einfach, also der hat ja eine ganz andere Einteilung für wie viel Zeit verbringen wir mit, sag jetzt mal, Erwerbstätigkeit. Das ist ja eigentlich die, um das es jetzt gerade geht, ne? Genau. Es gibt ja auch Care-Arbeit.
Spannend bei dem finde ich ja auch, dass er auch Pflege oder ne, Care-Arbeit oder andere Formen der Arbeit ja auch als Arbeit wertet, was ich einen sehr richtigen Gedanken eigentlich finde.
Ja, und was ich auch schön finde, ist, dass er diese Zeit für Selbstentfaltung, Selbstentwicklung aktiv mit einrechnet, der immer diese ein Drittel Gedanke war das ja bei ihm und auch ein Drittel Zeit für Gemeinschaft und gemeinschaftliches, also sozusagen für Nahrung und Ernährung sorgen, anbauen und solche Dinge und in Gemeinschaft sein. Also das finde ich auch nochmal einen schönen Aspekt.
Wenn wir dagegen mal halten, gegen diese Vorstellung, wie wir heute arbeiten, dann treffen wir ja in vielen Kontexten auf berufliche Unzufriedenheit. Und wenn ich das so von meinen Coaches auch wiederum wiedergeben kann und beobachten kann, dann hat das oft auch mit dem System zu tun, mit den Strukturen, Prozessen, mit der Haltung, die da vorherrscht. Wie siehst du das? Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es hat unterschiedliche Ebenen. Das eine ist so, dass Menschen, glaube ich, schon anfangen, darüber nachzudenken, wie viel Zeit muss ich da verbringen und dieses ganze Karriere-Ding, ist es überhaupt noch wichtig? Und gerade nachfolgende Generationen sehen ja, dass ihre Eltern jetzt auch nicht die glücklichsten sind. Also wieso sollen sie das alles nochmal machen, was die da gemacht haben? Nur damit ich irgendein Audi irgendwas in der Garage stehen habe oder weiß ich nicht, ja. Also da, die sind ja dadurch nicht glücklicher geworden, so die letzten Generationen. Und das andere ist, also die Zeiten sind einfach schwierig, so, und es ist schon schwierig, glaube ich, für Organisationen, Unternehmen aller Art, einen guten Umgang damit zu finden, mit dieser ganzen Unsicherheit, mit den Dingen, die ständig passieren. Und ich glaube, das liegt aber dran, dass sie sich einfach die letzten, ich würde mal sagen, 20, 30 Jahre darauf nicht eingestellt haben, weil es war abzusehen, dass das alles so wird, so wie jetzt abzusehen ist, dass die ganze KI-Thematik kommt. Und was ist es? Sie stürzen sich alle drauf im Punkto Produkte, Services entwickeln und Marketing. Aber was das mit dem Arbeiten machen wird, also man weiß es ja wirklich nicht so genau. Okay, so können sie noch Arbeit reduzieren, also Menschen reduzieren, das ist ein Aspekt, den sich angucken. Aber was es wirklich mit unserem Arbeiten macht, darüber denkt doch wirklich kein Unternehmen nach. Und die Menschen sind ja in den Organisationen in so einem, wie soll ich sagen, wie so ein Gefäß. Und es gibt so einen schönen Satz von Judith Muster, die Verhältnisse schaffen das Verhalten. Die Menschen passen sich dem einfach an, was sie vorfinden und machen deshalb mit, was sie in den Organisationen erleben. So, und gehen dann entweder in Rückzug oder gehen halt mit, im besten Fall machen sie irgendwie mit und engagieren sich vielleicht noch. Ich hatte morgen so ein Vorbereitungsgespräch zu einem Workshop und da haben die Mitarbeitenden gesagt, es ist einfach schlechte Stimmung und entweder sind alle am Meckern oder sie sind innerlich einfach schon weggetreten.
Das ist interessant, weil ich habe mich ja vor vielen Jahren mit den Jobs der Zukunft auseinandergesetzt und da waren so viele Trends beschrieben und ich denke mir heute so, es ist exakt so, also in vielen Punkten zumindest, wie es vor vielen Jahren schon im Raum stand. Und da war das noch so ein bisschen abstrakt, ne, so Multikrisen und überall, ne, und ständig verändert sich was und dies und das und KI kommt. Und jetzt plötzlich sind wir mittendrin. Und ich glaube auch dadurch, durch die Unsicherheit, die entsteht, aber auch, glaube ich, weil es so ein Kern im Menschen ist, Sinnhaftigkeit erleben zu wollen, Kohärenz zu erleben, gibt es ja diese große Sehnsucht auch nach einem guten Ort zum Arbeiten. Was glaubst du, warum sind wir da noch nicht? Ne? Also obwohl das ja im Raum stand, und warum sind wir da noch nicht?
Also ich würde mal auf Kapitel 1 meines Buchs verweisen, alte Arbeit heißt es nämlich. Ja, weil wir einfach in so alten Systemen hängen, die wir uns seit dem Industriezeitalter gebaut haben, aus einer ganz anderen Grundlage. Also das Verrückte ist, wieso hält sich das so? Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach, es hat so unterschiedliche Ebenen. Ich glaube, wir sind es einfach so gewohnt, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. So ist ja nicht das Unternehmen, nicht nur das Unternehmen so funktionieren, sondern auch Schulen, Kitas, irgendwie Unis, alles funktioniert so, dieses Top-Down in Silos denken, dieses Gegeneinander, diese Machtthematik, so. Und dann ist dieser Teil von, also da sind einfach Menschen so. Ich bin jetzt auch nicht, weil New Work wird ja oft damit verbunden, das ist so eine menschzentrierte Organisation. Da hänge ich so ein bisschen dran, weil wir gehen ja als Arbeitende, also in der Rolle des arbeitenden Menschen in die Firmen so. Also dieses Ganze, da muss ich den ganzen Tag über Gefühle sprechen und so, das finde ich jetzt auch nicht, also das kann ja auch nicht das Zentrum sein so. Aber dieses Menschliche mehr zu integrieren und was Menschen ausmacht, gut in Kommunikation zu sein, also diesen ganzen Anteil, das zu respektieren und mit einzubringen, das ist irgendwie auch nicht passiert. Und dann ist es einfach so, dass halt Unternehmen immer noch von denen in der Regel, in vielen Fällen, gibt ganz viele Ausnahmen, ganz tolle Unternehmen, aber meistens auch von Menschen, ich sag mal, regiert werden, die Lust haben auf Machtausübung so und wichtig sein und sonstige Dinge. Und das ist einfach nicht die beste Voraussetzung, um gutes Unternehmen. Und immer da, wo ich tolle Organisationen erlebe, da ist einfach auch die ganze Führungsebene sehr reflektiert, sehr, denkt sehr langfristig, denkt so in Wirkzusammenhängen. Also ist in der Lage, auch anders auf Themen und Probleme zu gucken, ist sehr lösungsorientiert und hat Lust auf Veränderung und weiß, dass sie einfach auch ein Teil davon sind und auch mit sich verändern müssen. So.
Ich komme ja persönlich ganz stark vom Thema Selbstverantwortung auch. Und was kann ich als Einzelperson verändern? Ich bin unzufrieden, also was mache ich damit? Und dann kam ich irgendwann so in die New Work-Szene hinein und hatte mit vielen unterschiedlichen Leuten zu tun. Und dann hieß es immer, ja, die Systeme. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich jetzt in einem System arbeite, das mich unzufrieden macht oder in dem ich unzufrieden bin, wie viel kann ich wirklich selber gestalten, damit es sich verändert, oder muss ich gehen? Also wie viel Einfluss kann ich als einzelne Person auf das System haben, in dem ich arbeite?
Also das kommt natürlich darauf an welcher Stelle ich sitze, wenn ich der Praktikant bin. Es ist ein Unterschied, oder ob als CEO zu sein. So, das ist dann die Frage des Wirkkreises. Und ich glaube, dass die ganz oben sitzen, ihren Wirkkreis manchmal leider nicht gut ausfüllen, weil ich finde, Führungskraft sein ist verdammt nochmal die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass es den Menschen gut geht. Also wenn ich höre, dass die sich dann auch noch drüber beklagen, dass sich die Mitarbeitenden ständig beklagen, wo ich denke so, was machst du da eigentlich? Genau das ist doch dein Job, dafür einen guten Raum irgendwie zu schaffen. Und dann ist es, finde ich, so, dass, also klar, berührt mich ja alles, was in der Organisation irgendwie schief läuft, aber manchmal machen sich Menschen auch Gedanken, wo ich denke, oh, lass es doch an, wenn du jetzt noch 20 Mal sagst, ja, wir haben aber nicht die richtige Strategie oder Vision. Und ich denke, so betrifft dich das wirklich, wirklich in deinem Arbeitsalltag? Oder ist es so, ich schließe mich mal den Gesprächen an der Kaffeemaschine an, wo alle über alles Mögliche motzen, ne? Also immer wieder zu gucken auf diesen Wirkkreis. Also was kann ich denn wirklich tun in meinem Umfeld? Und das erlebe ich ganz oft, dass dann kleine Dinge passieren und ich sorge mich oder um, ist nicht sorge mich, doch, ich sorge für ein gutes Miteinander im Team zum Beispiel. Und das kann ich jederzeit machen. Ich kann ja, Veränderung fängt ja immer nur bei mir an. Also ich kann es nur anstoßen in meinem Wirkkreis. Und wenn ich das Gefühl habe, ich müsste mal nach ganz oben gehen und sagen, Leute, Vision, Strategie, das, also wir können nicht arbeiten, weil das fehlt uns. Dann kann ich ja die Initiative ergreifen und überlegen, wie müsste ich das tun, dass ein Management zum Beispiel man sagt, oh gut, dass sie vorbeigekommen sind. Denen fehlen nämlich manchmal auch diese Impulse von unten. Ich meine, sie könnten auch hingehen und nachfragen, aber genau, die wissen meistens ja oder ganz oft gar nicht, was irgendwie los ist in der Organisation. Und dann könnte ich überlegen, wie kann ich das gestalten, dass es gut ist, also diesen Wirkkreis. Und dann, also das erlebe ich ganz oft mit Menschen, die bei uns diese New Work-Ausbildung machen, dass sie anfangen, nochmal die Dinge anders zu gestalten. Und manchmal ist es aber so, dass man merkt, ich bin einfach in der falschen Organisation. Ich werde das hier nicht ändern. Und dann kann man sagen, okay, also love it, leave it, change it. Also dann könnte man einfach sagen, okay, wenn es nicht zu verändern ist, dann kann ich nochmal gucken, kann ich das aushalten? Kann ich es vielleicht auch für eine bestimmte Zeit aushalten? Und nicht in dem Sinne so, dann nehme ich hier nochmal alles mit, was irgendwie geht, sondern da einfach nochmal eine gute Zeit zu verbringen. Oder sonst einfach wirklich auch zu gehen.
Was braucht es denn aus deiner Sicht, damit echte Veränderung in Organisationen entsteht? Nicht nur oberflächlich, sondern wirklich aus dem Inneren heraus.
Also ich finde in erster Linie ein Management. Also wenn es wirklich um wirkliche Transformation geht und ich rede nicht von Change-Projekten, so Person A wird in Abteilung B versetzt und da müssen wir irgendwas umorganisieren. Das ist für mich ein Change und das ist dann auch ein Projekt. Sondern wenn wir über wirkliche tiefgreifende Veränderungen sprechen und das ist für mich dann in letzter Konsequenz eine lernende Organisation zu werden, die auch nicht das als ein Projekt begreift und immer so nach dem Motto, ach, bis Jahresende haben wir es dann und dann können wir uns wieder unserer Arbeit widmen, sondern die so weiß, dass das ein inhärenter Bestandteil des Arbeitens ist. Also wo Organisationsentwicklung auch ein wichtiger Teil der Strategie ist zum Beispiel und dann, also der Fisch stinkt einfach vom Kopf, das Management muss das machen und sie müssen sich intensiv damit auseinandersetzen und ich finde, es braucht einfach diese Kompetenzen, die wir als Beratende ganz oft mit reinbringen zum Thema Transformation. Das muss alles in der Organisation sein. Das ist total, also sonst funktioniert es einfach nicht. Und da, wo ich merke, die arbeiten anders, die Organisation, egal welcher Größe, auch in größeren Organisationen, da ist das Management einfach vorne weg. Die haben ein sehr gutes Werteverständnis, die beschäftigen sich mit den Kompetenzen, die haben eine Ahnung von Organisationsentwicklung. So, und da ist nicht irgendjemand in der HR-Abteilung, wird schon dafür sorgen oder so viel Good Management, da werde ich ja ganz nervös. Die machen das dann schon oder so eine Kulturarbeitsgruppe, ja. Dass es das immer noch gibt, da bin ich immer völlig erschüttert.
Ich habe mal von einer Bekannten gehört, die relativ viel Initiative gezeigt hat und sehr viel auch bewegt hat in einem sehr großen Unternehmen, wo auch das obere Management mit an ihrer Seite war. Aber das mittlere Management hat sich total quergestellt und auch das war schwierig.
Ja, aber da würde ich mal sagen, was sind es dann da ganz oben für schlechte Chefs? Also ich meine, die sind doch die, die das vorgeben. Und wenn sie es nicht schaffen, das mit ihrem mittleren Management hinzukriegen, da würde ich mal ganz nach oben gucken und sagen, ja. Schlechte Führung, also so. Und das könnte ja auch sein, dass in diesem mittleren Management Menschen sind, die eben dann auch nicht mehr zu dieser zu diesem neuen, wie auch immer das ist, passen und vielleicht muss man sich auch von Menschen trennen oder so. Das finde ich dann in solchen, das ist manchmal wirklich die Konsequenz. Man sagt, es tut uns leid, aber das passt einfach nicht mehr zusammen jetzt. Also spannend, wieso sie das nicht geschafft haben. Weißt du das?
Kenne ich keine weiteren Details zu, aber ich finde das gut, dann einfach auch die Verantwortung zu benennen. Ja, also das ist ja einfach Teil der Führung und dann ist das an der Stelle einfach gescheitert.
Genau, haben sie nicht gut gemacht, ja. Also aus was für Gründen immer so, das müsste man, ich finde immer so pauschale beurteilen, ist natürlich schwer, so muss man sich natürlich im Detail angucken, aber es war ihre Aufgabe, die gestalten das doch.
Welche systemischen Hürden stehen denn aus deiner Sicht Veränderung im Weg, also außer schlechter Führung und wie kann man denen begegnen?
Also im Weg stehen weiß ich gar nicht, sondern es sind für mich halt so Faktoren, die man sich angucken muss. Also es geht ja darum, sich so ein ganzes Betriebssystem irgendwie anzugucken. Und für mich ist im Inneren so das ganze Thema Haltung, Werte, Menschenbild so. Also mal zu gucken, wie denken wir denn wirklich, wirklich über Menschen? Denken wir heimlich, naja, die sind alle faul und die muss man alle irgendwie triezen, damit sie überhaupt was tun? Oder haben wir ein ganz offenes Menschenbild? Und das treibt ja irgendwie ganz viel an Entscheidungen und an Maßnahmen. Dann finde ich, muss es einfach eingebettet sein in die strategischen Überlegungen und dann muss man sich, also ich mag ja dieses integrale Modell, 4 Quadranten, da muss man sich irgendwie alles angucken, Kompetenzen, Strukturen, also wirklich so die Zusammenhänge, also alles Bestandteile von so einem Betriebssystem. Und ich finde, man muss sich, was ich oft merke, ist so, es geht darum, sich auch die Historie des Unternehmens oder einer Abteilung, wenn man da was verändern will, anzugucken, nur zu gucken, was war denn früher da und was ist hier noch im Raum, was wir alle gewohnt sind. Man hat ja immer so das Gefühl, so keine Ahnung, erster fängt so ein Transformationsprojekt an und wir denken ab da, aber da sind ja irgendwie schon 10, 20 länger Jahre vergangen. Da gab es Chefs, die mal irgendwann da waren oder so, Sachen, die passiert sind. Und es geht darum, sich das alles anzugucken und sagen, was hat uns zu dem gemacht, wo wir jetzt sind? Also auch das Kulturthema, das ist ja praktisch das Gelebte und nicht das, was man auf irgendwelche Post-its schreibt. Das, was tatsächlich passiert in der Organisation und das entsteht ja auch. Und ich finde, es braucht einfach ein gutes strategisches Zielbild. Können wir uns vorstellen, wie das dann wirklich ist miteinander, wenn wir jetzt mal so ein Jahr weiterdenken, 3 Jahre, 5 Jahre weiterdenken, wie ist es dann so? Und das braucht einfach auch Durchhaltevermögen dann.
Ich kenne dazu eine ganz schöne Übung, die ich mal mitbekommen habe. Wenn Veränderung passieren soll oder eine neue Führungskraft beispielsweise kommt in ein Unternehmen, dann das Team aufzustellen nach der Zugehörigkeit, die sie schon in diesem Team dabei sind und die erzählen zu lassen von dem, der am längsten dabei ist. Wie war es eigentlich damals, als du angefangen hast? Was ist so in der Zeit entstanden? Und dann so reihum zu fragen, okay, was hat sich eigentlich entwickelt, um überhaupt erstmal sichtbar zu machen? Wo kommt dieses Team her? Was wurde schon alles geleistet, was wurde schon alles gemacht und einfach diese Wertschätzung auch dem Gegenüber zu bringen. Ich fand es total schön, als ich davon gehört habe.
Ja, genau. Ich mache das oft auch so im Raum oder ich nehme manchmal so ein Blatt Papier und schreibe da den Ex-Chef zum Beispiel drauf oder sowas, bei Ex-Chefin, und lass sie mal so drumherum stehen. Mal sagen, so, wie geht's euch damit, ne? Es ist ja fast wie wenn du die Theory U benutzen würdest, um so abzutauchen ins U und also wirklich so auch hinzuspüren, ja. Das hört sich dann immer so ESO an, aber das ist ja ein Teil. Wir spüren das ja alle, was ist in der Organisation. Es ist nur leider nicht besprechbar. Man darf es nicht sagen.
Theory U musst du noch mal kurz erklären mit einem Halbsatz.
Oh Gott, da reicht keine. Genau, von Otto Scharmer. Also Theory U deshalb, weil das so eine U-Bewegung ist. Und die Idee ist, dass man durch einzelne Phasen geht, es ist ein Modell für Transformationsprozesse und es geht darum, durch einzelne Phasen zu gehen, wo man am Anfang erstmal so ganz faktisch Dinge feststellt, was da ist und dann so eintaucht in eben solche Sachen, in Vergangenheiten, in Gefühle, um einfach neue Dinge entstehen zu lassen. Und im untersten Punkt vom U gibt es auch so Momente, wo man manchmal vielleicht auch nicht weiß, wie es genau werden soll und das auch aushalten zu können, sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal, weil das heißt ja immer so schön, es muss immer erstmal marinieren, also das auch arbeiten lassen, auch Zeit dafür zu haben und dann erst wieder neue Dinge entstehen lassen zu können. Und das heißt jetzt nicht, dass man in der Zeit, weil das fragen mich die Menschen dann immer, ja, aber wir haben ja auch noch Geschäft und das muss laufen. Ja, das läuft weiter. Man nennt es Beidhändigkeit. Und das ist eine wichtige Fähigkeit für Führungskräfte, dass sie in der Lage sind, das Tagesgeschäft irgendwie zu bewältigen und gleichzeitig, also in der Organisation und an der Organisation zu arbeiten.
Da fällt mir gleich meine Facharbeit ein, die ich beim Studium schreiben musste, über Ambidextrie.
Ambidextrie, genau.
Voilà. Genau, und ich dachte, was für ein komisches Konzept, aber es ist ja das einfach, was gebraucht wird. Veränderungen initiieren und gleichzeitig aber das Bestehende am Laufenden halten.
Ja, genau. Und in kleinen Schritten anfangen zu verändern. Also es geht ja auch nicht um Wahnsinnsumbrüche. Das funktioniert, das bringt einfach das System zu sehr durcheinander. Also das sind wirklich, das sind einfach viele kleine Schritte, die passieren können, so in iterativen Schritten und auch immer wieder zu gucken. Also weil jeder Schritt löst ja irgendwas aus in der Organisation. Da muss man das erstmal ein bisschen verarbeiten. Dann muss man erstmal ein bisschen so danach arbeiten mit dem, was man da gemacht hat. Und das dann wieder zu reflektieren und zu gucken, war es das jetzt? Hat es ausgereicht? Zeigen sich neue Dinge?
Dein Buch heißt ja Gute Arbeit, eine Anstiftung zu Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist ja oft individuell gedacht. Was bedeutet sie für dich im organisationalen Kontext und warum ist sie da so entscheidend?
Also dieser Begriff der Selbstwirksamkeit, der hat ja irgendwie ganz viele Deutungen. So. Und ich komme aus der Ecke Albert Bandura, der diesen Begriff sozusagen geprägt hat. Das war ein kanadischer Lernforscher, der in den 70er, 80er Jahren dazu geforscht hat, wie Lernen entsteht und Entwicklung entsteht. Und der hat gesagt, und das finde ich total schön, dass wir alle per se selbstwirksam sind. So, das ist nichts, was man lernen muss oder so, sondern das ist eine Fähigkeit, die uns angeboren ist. Also wir können jederzeit Dinge entscheiden, wir können selbst gestalten, wir können selbst verantworten. Und das finde ich eine super schöne Idee. Und er sagt aber, es hängt sehr mit unserer Selbstwirksamkeitserwartung zusammen, wie selbstwirksam wir wirklich sind. Also wenn mir als Kind ständig jemand gesagt hat, du bist aber doof und du kannst nichts, dann glaube ich das ja vielleicht, egal von wer das gesagt hat. Und dann fahre ich sozusagen meine Selbstwirksamkeit zurück. Dann fühle ich mich einfach, also es hat dann auch was mit Selbstwert natürlich zu tun. Und dann gestalte ich vielleicht auch nicht mehr. Oder wenn ich dreimal einen auf den Deckel gekriegt habe von meinem Chef oder meiner Chefin, weil ich irgendwie versucht habe, was zu initiieren, dann werde ich mich zurücknehmen und dann fühle ich mich eben nicht mehr selbstwirksam. Und das finde ich ein sehr schönes Grundkonzept und es geht darum, dass wir die Menschen, also da ist ja selbst mit drin, das heißt, je mehr wir die einzelnen Menschen darin bestärken und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte dafür und Bandura hat es 4 Quellen genannt, die das unterstützen und je mehr ich das mache, desto mehr stärke ich das selbst und desto mehr sind wir auch im Miteinander gut. Also ich finde dieses Bild, was wir immer im Flugzeug, wenn da diese Atemmasken da aus der Decke fallen, wie heißen die? Beatmungsmasken?
Sauerstoffmasken? Keine Ahnung.
Sauerstoffmasken, das Wort habe ich gesucht, genau das. Wenn es aus der Decke fällt, so dann sagen die ja immer, du musst dir selbst eine nehmen erst und dich erstmal beatmen und dann kannst du den Menschen um dich rum irgendwie helfen. Und das finde ich auch diesen Punkt, je mehr wir für uns selbst klar sind und gut mit uns, desto mehr können wir einfach auch, also desto besser können wir im Zusammensein sein.
Was sind das für 4 Quellen und wie können diese Quellen gestärkt werden?
Also er hat die so benannt in seinem Grundkonzept. Das eine ist Vorbilder zu haben, das heißt also praktisch lernen durch Beobachten. Also ich sehe andere Menschen machen Dinge und es funktioniert oder ich kann mir abgucken, wie es anders funktionieren könnte. Und dann ist ja immer dieses, werde ich auch ganz oft gefragt, was sind denn die 3 Best Practices und wie geht es dann? So, das wäre dieses Vorbilderthema. Aber was er auch sagt, ist, man muss eigene Erfahrungen machen. Also man muss es dann selber ausprobieren, muss sein eigenes Ding machen und das erleben. Und damit verbunden ist so, er nennt es dann emotionale Erregung. Was passiert einfach durch das selber Erleben? Ja, ich fühle das auch. Ich kann es fühlen. Und dann gibt's also Vorbilder, eigene Erfahrungen, emotionale Erregung. Und das 4. ist die Ermutigung. Also, dass mir jemand Feedback gibt. So, das kann ich mir auch selber manchmal geben und sagen, guck mal, hast du doch ganz gut gemacht. Und es geht aber auch darum, dann andere zu unterstützen. Und für mich ist das ja noch irgendwie so mit diesem was Vorbilder. Ich finde, dieses Gemeinschaft und Verbündete zu haben, also deshalb haben wir ja auch diese Community für New Work. Das finde ich auch nochmal, also Verbündete zu haben, finde ich ganz wichtig. Und ich finde auch, es braucht vielleicht die eine oder andere Kompetenz der Selbstreflexion, also damit ich das überhaupt alles wahrnehmen kann. Also das würde ich, glaube ich, noch dazu addieren.
Würdest du sagen, dass Organisationen schon den Raum dafür geben?
Nein.
Also sie geben nicht den Raum. Warum nicht?
Ach, ja, also... Naja, sag mal so. Nee, das stimmt. Also irgendwie stimmt es doch nicht. Also die sagen ja immer, die Mitarbeitenden müssen alle viel mehr Verantwortung übernehmen. Dann sagen die immer, ja, aber ich weiß gar nicht was. Und wenn ich was mache, werde ich wieder zurückgepfiffen. Also ich glaube, diese Definition von Selbstwirksamkeit, also kann ja auch nicht jeder einfach irgendwas machen, so. Aber dieses zu stärken, dass wir Vertrauen haben in die Menschen und sie auch machen lassen, entscheiden lassen. Ich denke das oft, wenn die dann so Regeln kriegen, ja, du darfst irgendwie bis 100 Euro irgendwie was entscheiden oder einkaufen. Und zu Hause haben die ein Haus stehen für eine 500.000 und ein Auto, was irgendwie 70.000 Euro kostet und sonst was, ja, die ziehen Kinder groß und alles und das, da dürfen die dann über 100 Euro entscheiden. Das ist doch ein oder müssen einen Chef fragen, wann sie in Urlaub dürfen, ja. Aber ich denke so, hä? Die können sich da an den Tisch setzen und sagen, so, wann fährst du? Ah ja, ich will da. Die können sich doch selber einigen. Das ist doch völlig absurd und das demotiviert doch letztendlich. Und es bringt sie dazu, dass sie dann halt beim nächsten Mal denken, ach, da frage ich jetzt halt meinen Chef oder Chefin.
Was kann dann eine Organisation konkret tun, um das Machen zu erleichtern? Also Räume für Gestalten, Verantwortung und gemeinsames Lernen zu schaffen?
Ja, erstmal muss ich ja gucken, was überhaupt gemacht werden soll. Also jetzt irgendwie so Arbeitsgruppen für, weiß ich nicht, ja, Lernen. Also ich finde das ja oft sehr, sehr ziellos. Ich finde dann eigentlich auch Personalabteilungen, die so Wahnsinnsprogramme fahren, dann schicken die zu irgendwelchen Führungstrainings und so. Das ist manchmal so, also ohne Sinn und Verstand wollte ich gerade sagen, das stimmt natürlich auch nicht. Die machen sich ja ihre Gedanken dazu, aber es ist in der Regel nicht eingebettet. Dann kommen die wieder zurück und dann war ich irgendwie eine Woche weg beim Training und montags komme ich zurück in die alte Organisation und nichts ist anders. Also was soll denn das bringen? Das ist, also es frustriert manchmal sogar eher. Also die Frage, weiß ich nicht, ja, welche Räume sie schaffen müssen, das hängt davon ab, was sie wollen. Keine Ahnung. Kann ich so nicht, weiß ich nicht. Also Räume schaffen halt, ja, aber gezielt.
Was kann ich denn als Einzelne oder Einzelner tun, wenn ich spüre, ich will was bewegen, aber das System fühlt sich jetzt blockierend und träge an?
Also erstmal will ich nochmal auf diesen Wirkkreis zurückkommen. Ich würde nochmal gucken, was ist das, was in meinem Umfeld, was ich da schon tun kann? Also erstmal wirklich so von innen nach außen gehen. Erstmal würde ich bei mir gucken, so bin ich denn überhaupt? Wie verhalte ich mich denn in der Organisation? Trage ich wirklich dazu bei, dass das ein gutes Miteinander ist? So, also ich würde erstmal mich selbst irgendwie nochmal hinterfragen und dann so in meinem direkten Umfeld gucken, in meinem Team, meine Abteilung, Kollegen, Kolleginnen, so mache ich das wirklich da gut? Das finde ich das Wichtigste. So. Und dann würde ich nochmal gucken, was ist denn das, was mich da eigentlich antreibt? Also aus welcher Motivation heraus? Ich würde gerade sagen, ist das wirklich sehr erwachsen, was ich da will? Also aus dem Erwachsenen-Ich sozusagen. Was ist denn das, was mich da umtreibt und was müsste sich verändern? Und wo müsste ich das adressieren und wie? Also was müsste ich genau sagen, damit irgendjemand sagt, ja super, lass uns das machen so. Und vielleicht kann ich das auch nicht alleine, vielleicht brauche ich Verbündete dazu. So, und das würde ich wirklich so systematisch sozusagen abarbeiten und gucken, wo kann ich einen Beitrag leisten? Wo kann ich wirklich einen guten Beitrag leisten?
Wenn du dir Organisationen der Zukunft vorstellst, wie sollten sie aussehen, sich anfühlen? Wie sollten Menschen dort arbeiten können?
Ich habe gerade gedacht, so mit diesem ganzen KI-Thema, ich habe ja früher, stand ja bei mir auch sozusagen auf der Visitenkarte Zukunft von Arbeit, das schreibe ich da schon gar nicht mehr drauf, weil ich kann mir das einfach nicht mehr vorstellen. So, ich weiß im Endeffekt, also ich kann mir schon die nächsten Jahre irgendwie vorstellen, so, aber ich könnte nicht sagen, wie das wirklich ist in 50 Jahren. So, von daher weiß ich nicht, ja. Ich glaube, das wird sich einfach entwickeln. Also so wie, glaube ich, ChatGPT plötzlich unser Leben verändert hat, so schlagartig. Aber so grundsätzlich würde ich natürlich sagen, ich glaube, wir brauchen viel mehr flexiblere, agile, dezentralere Systeme, die adaptiver sind, anpassungsfähiger an Veränderungen. Also ich glaube, wir dürfen nicht mehr in so große, starre Kolosse denken. Viel mehr auch so wertschöpfungsorientiert, nutzerzentriert und wo so ein partizipatives, selbstorganisiertes Arbeiten irgendwie möglich ist, wo die Menschen natürlich ihre Berücksichtigung finden, also so diesen Dreieck von People, Planet, Profit, also eine sehr verantwortliche Organisation auch letztlich zu haben, also drüber nachzudenken, was ist die Konsequenz unseres Handelns und ist es gut, was wir da machen auf dieser Welt? Also das ganze Thema Nachhaltigkeit, genau, das finde ich so, also in Richtung neues Wirtschaften, das wäre für mich die Idealvorstellung.
Und um nochmal ein abschließendes Bild von dir zu bekommen, wie schaust du in die Zukunft? Also du hast gerade schon gesagt, ganz weit magst du nicht mehr schauen, aber ist das eher ein optimistischer Blick oder eher ein skeptischer Blick oder bist du total desillusioniert?
Nee, so weit ist es Gott sei Dank noch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Also ich gucke schon mit sehr viel Sorge, so diese ganzen Entwicklungen, die wir haben auf dieser Welt mit Kriegen und mit machtorientierten Männern, die da irgendwie um sich im Gegeneinander hauen. Und dass das jetzt auch so übergreift sozusagen auch in also hat da schon immer übergegriffen in die Wirtschaft, aber so sichtbar wie so Menschen wie Elon Musk und solche Sachen, das finde ich schon alles sehr besorgniserregend, was passiert. Ich glaube immer noch an das Gute und also ich bin irgendwie, ich versuche zuversichtlich. Zuversicht ist, glaube ich, gerade so ein Begriff, der da ist, ja, genau. Und ich letztendlich, und das ist aber auch das Thema Wirkkreis. Also das nützt ja nichts, wenn ich mich jetzt irre mache da drin in dem Ganzen, weil ich habe weder die Telefonnummer von Herrn Trump noch Herrn Putin noch Herrn Merz noch irgendeinem, ja, um mal anzurufen und sagen, ey Leute, was macht ihr denn da? Also kann ich das nicht beeinflussen. Ich kann nur immer in meinen Wirkkreis gucken. Also ich habe mich entschieden, mich mit diesem Thema gute Arbeit zu beschäftigen und dort gute Dinge zu machen und dort meinen Beitrag zu leisten. So, also mein Bestmöglichstes da zu geben, was ich mir vorstellen kann und was auch meine Energie zulässt und meine Möglichkeiten.
Und eine dieser guten Sachen ist dieses Buch, das du geschrieben hast, Gute Arbeit, eine Anstiftung zu mehr Selbstwirksamkeit. Vielen Dank, Marion, dass du heute zu Gast warst. Alles Gute für dich und hoffentlich bis bald.
Sehr gerne. Vielen Dank für den Austausch.
Was, wenn gute Arbeit kein Zufall ist, sondern das Ergebnis mutiger Entscheidungen, klarer Strukturen und echter Verantwortung? Marion King macht Mut, genauer hinzusehen. Was kannst du in deinem Wirkungskreis verändern und wo ist es vielleicht auch Zeit zu gehen? Wenn du tiefer einsteigen möchtest, ihr Buch heißt Gute Arbeit, eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit und ist eine klare Einladung, Arbeit wieder als Gestaltungsraum zu verstehen für dich selbst und für die Welt, in der wir leben. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge genauso viele Impulse mitnehmen wie ich. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gern mit Menschen, denen sie gut tun könnte.